In der antiken Geschichtsschreibung findet man so die ein oder andere Story, die einen daran zweifeln lässt, ob die römischen Kaiser eigentlich noch bei Verstand waren. Caligula ernannte sein Lieblingspferd zum Konsul, Nero besang das brennende Rom, Commodus kämpfte als Gladiator in der Arena und Elagabal betete einen Stein an.
Für solche erst einmal abstrus scheinenden, vermeintlichen Willkürakte römischer Herrscher, die keiner Kontrolle mehr unterworfen waren, hat sich auch ein Begriff etabliert. Cäsarenwahn. Wir schauen uns heute mal an, ob Rom zeitweise von komplett wahnsinnigen, gefährlichen Tyrannen regiert wurde oder ob es dafür nicht doch noch eine andere Erklärung gibt.
Willkommen bei Einfach Antike. Ich bin Lucius.
Und ich bin Livia.
Heute, das kann ich euch schon mal versprechen, beschäftigen wir uns mit ziemlich vielen Skandalen und echt grotesken Stories rund um den einen oder anderen römischen Kaiser. Denn manche von ihnen wurden schon zu Lebzeiten oder kurz nach ihrem Tod als wahnsinnig abgestempelt. Und wir würden ja vielleicht heute auch erstmal denken, ja okay, wenn jemand sein Pferd zum Konsul ernennt, dann sollte man den vielleicht mal demnächst unauffällig durch den nächsten Hinterausgang nach draußen führen. Es geht also um wirklich seltsame Stories und es wird durchaus unterhaltsam heute. Zunächst machen wir aber mal einen Ausflug an die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema Cäsarenwahn und werfen erstmal einen Blick darauf, wo der Begriff überhaupt herkommt.
Genau, also den Begriff gab es vorher auch schon, aber bekannt gemacht hat ihn Ludwig Quidde. Der war Historiker und Friedensaktivist und wurde 1927 sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der ist auch an sich eine interessante Person, aber darum soll es heute mal nicht gehen. Quidde gab 1894 jedenfalls eine Schrift heraus, die Caligula, eine Studie über römischen Cäsarenwahnsinn, hieß. Wie gesagt, Quidde war Historiker und in seiner Schrift tat er nun so, als ginge es um den römischen Kaiser Caligula und dessen völliges Abdriften, weil es kein Gegengewicht mehr gab, das ihn kontrollieren konnte. Für Quidde gibt es 5 Anzeichen für Cäsarenwahn bei römischen Herrschern. Zum einen der Glaube an die eigene Göttlichkeit, Verschwendungssucht, theatralische Selbstinszenierung, ein Drang, sich ständig durch militärische Triumphe zu präsentieren und eine Neigung zum Verfolgungswahn. Jetzt muss man dazu sagen, dass es bei Quidde nur vordergründig um Caligula ging. Eigentlich ist seine Schrift eine Polemik gegen Kaiser Wilhelm II. Da im Deutschen Kaiserreich aber noch ganz andere Maßstäbe bei Majestätsbeleidigungen galten und das ein Vorwurf war, der juristisch heftige Konsequenzen bei einer Verurteilung haben konnte, war Quidde dann schon schlau genug, nicht direkt über Kaiser Wilhelm zu schreiben, sondern eben so zu tun, als ginge es um Caligula. Das haben seine LeserInnen auch verstanden. Kurzer Einwurf zu den juristischen Konsequenzen. Natürlich wurde Quidde wegen Majestätsbeleidigung angeklagt, ihm konnte aber zumindest in Bezug auf die Schrift Caligula nichts nachgewiesen werden. Seine universitäre Karriere war damit trotzdem vorbei. Quiddes ganze Schrift ist also mehr eine Abrechnung mit seiner eigenen Zeit. Er nahm sich Caligula als Beispiel heraus, weil der in den Quellen eben ein als besonders schlimm porträtierter Kaiser ist, wo man sehr leicht den Eindruck bekommt, er hätte den Verstand verloren. Aber auch Quidde wusste schon, dass die antiken Quellen da an der einen oder anderen Stelle etwas übertreiben oder eben eingeordnet werden müssen. Quidde liefert hier eine relativ einfache Erklärung. Die fast unbegrenzte Macht, die römische Kaiser hatten, macht dafür anfällig, den Verstand zu verlieren. Bei ihm waren sowohl der Einzelne als auch das System ein Problem. Also eben Caligula als Person, der charakterlich nicht geeignet war, Kaiser zu sein, und gleichzeitig auch das System Kaisertum, das es eben möglich machte, dass solche Leute willkürlich herrschen konnten. Das ist, wie gesagt, eher eine Ansage an seine eigene Zeit. Und diesen Zusammenhang sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man sich mit dem Begriff Cäsarenwahnsinn befasst. Der Begriff hat sozusagen eine zweite Ebene. Und die Tatsache, dass es im Hintergrund auch um Kaiser Wilhelm und vielleicht auch ganz grundsätzlich um das Kaisertum geht, färbt Quiddes Analyse des Phänomens ein bisschen ein. Trotzdem kann man sich aber, auch unabhängig von diesem Begriff natürlich, fragen, warum handelten diese als wahnsinnig dargestellten Kaiser so, wie sie handelten? Und warum erschien das dem Rest oder zumindest relevanten Gruppen so, als wären die wahnsinnig?
Caligula hast du ja gerade schon erwähnt und ich denke, mit ihm sollten wir auch starten. Übrigens konzentrieren wir uns heute auf Caligula und Elagabal. Über Nero und Commodus könnte man auch eine ganze Menge sagen und über Caracalla und Domitian bestimmt auch. Und das ist genau der Punkt. Wir werfen heute einen etwas genaueren Blick auf zwei angeblich wahnsinnige römische Kaiser. Dafür müssen wir die anderen aber leider etwas unter den Tisch fallen lassen. Lasst uns aber gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr einen zweiten Teil von uns hören möchtet, wo wir uns mit Nero und Caligula beschäftigen.
Also, starten wir mit Caligula. Wer war der denn überhaupt?
Caligula war insgesamt der dritte römische Kaiser. Er regierte auch gar nicht so lange, nämlich nur von 37 bis 41 nach Christus. Als er 37 an die Macht kam, hatte er aber schon einiges erlebt. Sein Vater und seine beiden älteren Brüder waren ermordet worden, um sie als Thronanwärter auszuschalten. Seine Mutter ebenso. Seine erste Frau war vermutlich gerade kurz vorher bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben. Und auf Caligula hatte man dann immer besonders gut aufgepasst, weil sein Vater und seine beiden Brüder eben schon Mordanschlägen zum Opfer gefallen waren. Er wuchs also relativ abgeschottet von der Außenwelt auf. Ebenso wie seine drei Schwestern. Zu denen entwickelte er daher ein besonders enges Verhältnis.
Wie habe ich mir denn dieses besonders enge Verhältnis vorzustellen?
Also, was man historisch belegen kann, Caligula ließ seinen Schwestern, besonders Drusilla, zahlreiche Ehrungen zukommen, als er Kaiser wurde. Das war schon Punkt 1, der vielen sicherlich nicht gefiel. Denn manche dieser Ehrungen waren eigentlich Männern vorbehalten. Manche waren auch Ehrungen, die man nur verstorbenen Personen entgegenbrachte. Also das war schon mal ein Punkt, mit dem Caligula sicher aneckte. Aber das macht ihn natürlich noch nicht zu einem tyrannischen Monster. Was man historisch nicht belegen kann, Caligula wurde auch nachgesagt, mit seinen Schwestern geschlafen zu haben. Inzest also. Hier können wir aber gleich schon mal einhaken. Ob das so war, können wir nicht beweisen, auch wenn antike Autoren das schreiben. Solche Stellen sind immer verdächtig. Denn sexuell sehr auffälliges Verhalten oder sexuelle Perversion ist eine ganz gängige Unterstellung in der sogenannten Tyrannentopik. Der Topos, also das Musterbeispiel eines Tyrannen, sieht es im Grunde immer vor, dass ein Tyrann auch sexuell einen eher verstörenden Lebensstil pflegt. Aus Sicht der Antike können das verschiedene Sachen sein. Inzest ist auch ein beliebter Vorwurf, denn das disqualifiziert einen Herrscher sofort. Hier ist also ganz offensichtlich jemand so gar nicht mehr bereit, irgendwelche Grenzen zu akzeptieren. Und auch für die Antike gilt natürlich schon, Stories über Sex kommen beim Publikum gut an und werden gerne gelesen. Nicht so anders als heute also.
Nee, so gar nicht. Also was man daraus schon mal mitnehmen kann, man muss bei den Quellen genau hinschauen, was so typische Motive für schlechte Herrscher sind. So Blaupausen für ein schlechter Herrscher ist immer, die dann von den Autoren wirklich immer aufgegriffen werden. Das Sexleben der Kaiser ist so ein Ding. Niemand von den Leuten, die später darüber geschrieben haben, war in Caligulas Schlafzimmer dabei. Die Berichterstattung könnte also auf Gerüchten fußen, die damals in Rom kursierten, also so eine Art Boulevardpresse, oder sie sind wirklich komplett frei erfunden, weil sie eben das Bild eines besonders schlechten Herrschers untermauern sollen. Jetzt sind wir hier aber schon mitten in der Dekonstruktion solcher Geschichten, gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu Caligula.
Caligula kommt erstmal gut an, als er Kaiser wird. Er gibt zwar zu Beginn seiner Herrschaft schon sehr viel Geld aus, weil er sich die Unterstützung der Prätorianergarde, also der kaiserlichen Leibwache, des Volkes und auch der Senatoren in gewisser Weise durch Geldgeschenke, Steuersenkungen und aufwendige Spiele erkauft. Das unterscheidet ihn aber erstmal nicht von anderen Kaisern. Zugute kommt ihm außerdem noch, dass sein Vorgänger Tiberius in den letzten Jahren seiner Herrschaft nicht besonders beliebt war. Der lebte außerhalb Roms auf Capri, hatte mehrere Senatoren wegen Kleinigkeiten anklagen und hinrichten lassen und soll sexuellen Ausschweifungen und Brutalität ebenso zugetan gewesen sein, wie wir das gleich noch von Caligula hören werden. Am Anfang war man allerdings sehr hoffnungsvoll, dass da ein neuer, junger Kaiser an die Macht kam.
Warum änderte sich das dann?
Zum einen hatte Caligula ab 38 eigentlich keine ernstzunehmenden Konkurrenten um die Herrschaft mehr. Zum anderen dürfte noch ein schwerer Schicksalsschlag hinzugekommen sein, denn seine Lieblingsschwester Drusilla starb 38 noch relativ jung. Und Caligula selbst wurde ein paar Monate nach seinem Herrschaftsantritt ernsthaft krank. Vielleicht aus Überanstrengung, Jedenfalls soll er unter anderem monatelang unter Fieber, Schlaflosigkeit und Verfolgungswahn gelitten haben. Auch da gab es natürlich Senatoren, die das zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen versuchten. Das sind alles mögliche Gründe. Fest steht aber, dass Caligula nach nicht mal 2 Jahren an der Macht einen Kurswechsel vollzog.
Bis hierhin ging es um den Kaiser, jetzt zum Monster, wie Sueton so schön schreibt.
Richtig. Caligula überwarf sich mit dem Senat. Er nahm die Prozesse wegen Hochverrats und Majestätsbeleidigung wieder auf, die in den letzten Jahren des Tiberius schon stattgefunden hatten. Er ließ Senatoren anklagen und hinrichten, also vor allem Senatoren. Es waren auch zum Teil andere Bevölkerungsgruppen dabei, wie Soldaten oder Schauspieler. Und er ließ die Senatoren eben nicht nur hinrichten, was schon schlimm genug gewesen wäre. Er ließ sie auch foltern. Das war eigentlich nicht erlaubt, weil es nicht erlaubt war, römische Bürger zu foltern. Aber bei Prozessen wegen Hochverrats gab es da gewissermaßen eine Gesetzeslücke. Und die nutzte Caligula eiskalt aus. Auch da gibt es sehr eklige Beschreibungen, was er mit den Leuten so gemacht hat. Er hat zum Beispiel angeblich welche in der Mitte durchsägen lassen. Es lag eben im Ermessen des Kaisers, wie die Leute hingerichtet wurden. Dazu kommen dann eben auch Berichte, dass Caligula Gefangene in Käfig gesperrt habe, wo sie dann auf allen Vieren kriechen mussten, oder dass er die Frauen missliebiger Senatoren zur Prostitution gezwungen habe oder von Vergewaltigungen und so weiter. Also Caligula ist in der Darstellung der antiken Geschichtsschreibung ein grausamer Tyrann.
Wie viel ist denn da jetzt so dran?
Das ist die spannende Frage. Also es ist sicher etwas dran. Aber man sollte sich hüten, alles zu glauben, was in den Quellen steht.
Warum?
Die Quellen, die wir haben, sind von Senatoren verfasst worden. Das war die Gruppe, gegen die Caligula am stärksten vorging und sie in ihre Schranken wies. Caligula veranstaltete aufwendige Spiele, die zwar auch sehr blutig und brutal waren, die aber irgendwo den Zeitgeist trafen. Kann also sein, dass er beim einfachen Volk deutlich beliebter war. Das wissen wir aber nicht. Denn die haben nichts aufgeschrieben. Wir haben nur die Perspektive der Senatoren. Und zwischen Caligula und den Senatoren geriet etwas in Schieflage. Bis dahin beruhte das Herrschaftsverständnis in der römischen Kaiserzeit darauf, dass es an der Spitze einen besonders herausgehobenen Senator gab, den Princeps, den ersten Mann im Staat oder eben den Kaiser, wie wir ihn heute nennen. Man tat also im Grunde genommen während der Kaiserzeit immer so, als wäre der Kaiser auch nur ein Senator mit ein paar besonderen Rechten. Das war natürlich nicht so. Aber so konnte der Senat sein Gesicht wahren und ein Kaiser konnte auf eine gewisse Akzeptanz bauen. Auch in der Antike geht es also schon um ein gewisses Mächtegleichgewicht zwischen dem Kaiser und dem Senat. Ein in den Augen der Senatoren guter Kaiser ließ sich auch von guten Beratern beraten. Wobei die Senatoren mit diesen guten Beratern sich selbst meinten. Auch wenn ein römischer Kaiser theoretisch durchsetzen konnte, was er wollte, war das ganze System auf einen Konsens mit dem Senat ausgelegt. Und dann gab es eben immer wieder Herrscher, die dagegen verstießen. Caligula war der erste davon.
Der tat jetzt also nicht so, als würde er den Senat in seine Entscheidungen mit einbeziehen.
Nein, Caligula hatte ein anderes Verständnis von Kaiserherrschaft. Er orientierte sich eher an östlichen Königtümern, also griechisch-hellenistischen und orientalischen. Die waren sehr viel stärker auf den Herrscher konzentriert. Auch Kulte für noch lebende Herrscher oder den lebenden Herrscher als Gott anzusehen, kamen relativ häufig vor. In Rom kannte man bis dahin keine Kulte für lebende Herrscher. Da sollte nach außen eben alles noch so aussehen, als befände man sich noch in einer Republik. Ein griechisch-hellenistischer Herrscher konnte von seinen Beratern auch wirklich sehr viel mehr Respekt und Unterwürfigkeit erwarten, als das in Rom der Fall war. Von den Senatoren demonstrativ zu erwarten, dass sie sich Caligulas Willen fügen sollten, ging gegen deren Ehre. Und deshalb ist er auch aus Sicht der Senatoren irrational und unbelehrbar. Caligula führte dem Senat klar vor Augen, in welcher Position er sich eigentlich befand. Letzten Endes mussten sie das tun, was er wollte. Und das setzte er ab einem gewissen Punkt, wohl auch mit Demütigungen und mit Gewalt durch. Dazu passen dann auch so Geschichten, wie dass er sein Pferd zum Konsul ernennen lassen wollte. Klingt ja wirklich erstmal nach völligem Realitätsverlust, der Gedanke dahinter war aber wohl, den Senat zu demütigen. Wenn Caligula der Ansicht war, dass ein Pferd einen besseren Job machen könnte als die Senatoren, beziehungsweise dass es völlig egal wäre, ob da jetzt ein Pferd oder ein Angehöriger des alten römischen Adels im Senat sitzt, dann war das schon eine sehr, sehr deutliche Ansage.
Also so nach dem Motto, es ist völlig egal, ob ihr da seid oder nicht, und wenn ich will, kann ich auch ein Pferd dahinsetzen.
Ja, genau so. Auch die Zwangsprostitutions- und Vergewaltigungsgeschichten passen in dieses Narrativ. Caligula machte den Senatoren klar, wenn ich will, kann ich alles haben, auch eure Frauen. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich das besonders sympathisch finde, ist es nämlich ganz und gar nicht. Wir wissen aber auch nicht sicher, ob diese Geschichten so stimmen. Denn es passt eben auch in das typische Abziehbild von einem Tyrannen. Aber wenn sie wahr sind, ist es eben auch kein Zeichen von Wahnsinn. Denn das Ganze folgt ja schon einer gewissen inneren Logik der Autokratie. Wer sich dem Willen des Autokraten nicht fügt, hat eher kein Verständnis zu erwarten, sondern eine knallharte Gegenreaktion.
Ich würde da noch einen zweiten Punkt hinzufügen. Caligula wurde im Jahr 41 nach gerade mal 4 Jahren Regierungszeit ermordet. Maßgeblich daran beteiligt war die Prätorianergarde, also seine Leibwache, und einige Senatoren. Die sollen nach einer Theateraufführung Caligula in einem unterirdischen Gang des Theaters aufgelauert und ihn dort regelrecht abgeschlachtet haben. Auch seine Frau und seine Tochter kamen kurz darauf ums Leben. Auch diese Darstellung ist möglicherweise übertrieben, aber trotzdem ist es nicht ganz unwichtig, wie Caligula zu Tode gekommen ist. Er wurde ermordet. Und dieser Widerstand gegen einen Autokraten kam aus dem direkten Umfeld des Kaisers. So, also Caligula ist jetzt tot, aber die Senatoren leben noch. Die müssen für sich nun auch irgendwie rechtfertigen, dass sie gegen Caligula lange nichts unternommen haben. Und da ist es eben sehr einfach, Caligula als Psychopathen darzustellen. Denn mit jemandem, der komplett irrational, willkürlich und unberechenbar handelt, mit so jemandem kann man ja gar nicht reden. Die Senatoren entledigen sich damit ihrer Verantwortung. Und man kann sich dann auch noch irgendwie einigermaßen schönreden, dass man vor Caligula im Staub gekrochen ist. Gab ja keine andere Möglichkeit, man konnte ja nichts anderes tun und einen Psychopathen kann man eben nicht überzeugen. Die Senatoren haben unsere Berichte geschrieben, die wir heute noch haben. Und die mussten vor sich selbst und der Nachwelt irgendwie rechtfertigen, warum sie vor Caligula auf die Knie gegangen sind. Das heißt nicht, dass das alles nicht stimmt, was sie geschrieben haben, aber es ist auf jeden Fall sehr anfällig für Übertreibungen.
Und es gibt noch einen Punkt. Caligula wurde ermordet. So richtig traurig war darüber aber unter den Senatoren niemand. Trotzdem waren das alles Mörder. Die hatten einen Menschen und seine Familie auf dem Gewissen. Das hätte man in der Antike auch nicht unbedingt gut geheißen. Es sei denn, man ermordet einen Tyrannen. Tyrannenmord fanden die meisten Menschen in der Antike okay. Aristoteles geht sogar so weit, dass er behauptet, dass verschiedene Herrschaftsformen wie Demokratie und Monarchie und so weiter sich ganz gesetzmäßig abwechseln und ineinander übergehen. Auch der Tyrannenmord taucht da wie eine selbstverständliche Gesetzmäßigkeit auf. Und hier kommt jetzt eine Frage wieder auf, die sich beim Tod Cäsars schon mal kurz gestellt hatte, nämlich, haben die Attentäter einen römischen Bürger ermordet oder einen Tyrannen? Für das eine konnte man auf Verständnis hoffen, für das andere eher nicht so. Also auch hier gab es ein Interesse daran, Caligula als ganz besonders grausamen Despoten darzustellen.
Halten wir an der Stelle also vielleicht nochmal kurz fest, Caligula war sicher ein Gewaltherrscher und Autokrat. Seine Auffassung von Herrschaft traf bei den zeitgenössischen Autoren schon auf Unverständnis. Er ließ Leute hinrichten, auch Senatoren, aber er war nicht verrückt. Es gibt ja noch mehr Kaiser, denen man diesen Cäsarenwahnsinn nachsagt. Nero wäre noch ein Beispiel, auch Domitian, Commodus oder Caracalla werden schon mal häufiger ins Spiel gebracht. Aber ich denke, wir sollten uns heute noch mal einen Kaiser vornehmen, dem man auch immer nachsagt, er wäre verrückt gewesen, den man aber sonst eigentlich gar nicht so kennt, nämlich Elagabal.
Ja, ich glaube, den kennt echt kaum jemand.
Aber sein Beispiel zeigt noch mal sehr schön, was noch so alles in der Kommunikation zwischen Kaiser, Volk und Senat schieflaufen kann, damit ein Herrscher anschließend als wahnsinnig eingestuft wird.
Dann schauen wir uns den doch auch noch an.
Sehr gerne. Also zeitlich sind wir hier jetzt schon deutlich weiter. Elagabal wurde 204 nach Christus geboren, vielleicht in Rom, ist nicht ganz sicher. Er wuchs aber wohl die ersten Jahre in Rom auf. Viel wichtiger ist in dem Zusammenhang aber, Elagabals gesamte Familie stammte mütterlicher wie väterlicherseits aus Syrien. Elagabal gehörte zu den sogenannten Severern. Das ist eine römische Kaiserdynastie, die eben syrisch war. Und die war 217 mit Caracalla in männlicher Linie gerade ausgestorben. Elagabal war mit Caracalla nicht blutsverwandt, aber verschwägert. Also Caracallas Mutter und Elagabals Oma waren Schwestern. Diese Oma lebte auch noch. Als Caracalla tot ist, sehen Elagabals Mutter und Oma ihre Chance. Sie geben Elagabal als unehelichen Sohn von Caracalla aus und rufen ihn zu seinem Nachfolger aus. Elagabal ist zu diesem Zeitpunkt 13. Und natürlich kommen seine Mutter und seine Oma damit auch nicht einfach durch. Das Ganze wird militärisch entschieden. Es kommt zu einer Schlacht, bei der die beiden Damen übrigens auch mit auf dem Schlachtfeld gestanden haben. Elagabal und seine Verwandten gewinnen die Schlacht. Sie ziehen nach Rom, um Elagabal dort als neuen Kaiser zu präsentieren. Auch wenn Elagabal jetzt vielleicht in Rom geboren wurde und wahrscheinlich seine ersten Lebensjahre dort verbrachte, lebte er in seiner Jugend aber sicher in Syrien. Dorthin war sein Familienzweig nämlich verbannt worden. Elagabal wurde in Emesa in Syrien Hohepriester. Emesa ist übrigens heute die Stadt Homs, die man in den vergangenen Jahren leider aus anderen Gründen häufiger in den Nachrichten gesehen hat. Elagabal wurde schon in sehr jungem Alter Hohepriester des Gottes Elagabal. Hier jetzt eine kurze Einordnung. Elagabal hieß nicht so, nannte sich nicht so und wurde auch in der Antike nicht so genannt. Den Namen bekam er erst viele Jahrhunderte später. Eigentlich hieß diese syrische Gottheit so, um die es jetzt gleich noch gehen wird. Wir bleiben heute für den Kaiser aber trotzdem bei Elagabal, um nicht noch mehr Namenschaos zu stiften.
Wo wir diese Namensverwirrung jetzt gelöst haben, kommen wir doch wieder zurück zu Elagabals Regierungsantritt in Rom.
Gerne. Also der neue Kaiser fiel in Rom direkt auf, denn er kam mit einer riesigen Prozession dort an und brachte vor allen Dingen gleich auch noch einen aufwendig inszenierten schwarzen Stein mit, den er göttlich verehren ließ.
Das klingt ein bisschen strange.
Ja, das fanden die Römer auch.
Was hat es denn damit auf sich?
Genauer bekannt ist uns dieser Kult des Gottes Elagabal leider auch nicht. Es war wohl ein Sonnenkult, also bei dem Gott Elagabal handelte es sich um einen Sonnengott. Und Steinkulte kennen wir von der Levante-Küste aus der Antike auch. Also, dass es Kulte gab, die sich um heilige Steine rankten. So etwas scheint auch hier der Fall gewesen zu sein. Aber genauer kennen wir diesen Kult leider nicht.
Jetzt war die römische Gesellschaft ja eigentlich sehr offen, was neue Gottheiten, auch ausländische Gottheiten, anging. Die ägyptische Göttin Isis war in Rom ja zum Beispiel super beliebt. Und wir wissen auch noch von vielen weiteren nicht-römischen Kulten in Rom. Der Elagabal-Kult wurde aber ja jetzt ein Problem. Wie kam das?
Also vermutlich wäre auch der kein Problem gewesen. Ein Kult um einen Stein hätten die Römer mit Sicherheit etwas seltsam gefunden, aber das hätte sich integrieren lassen. Aber der Kaiser Elagabal stellte sich nun hin und versuchte, seinen Gott über die römischen Götter zu stellen.
Oh oh.
Ja, genau. Der neue Kaiser versuchte, einen Elagabal-Kult in Rom zu etablieren, und zwar sozusagen auf Platz 1. Der römische Gott Jupiter sollte nur noch auf dem zweiten Platz der Verehrung stehen. Das konnte nicht gut gehen. Das sahen auch seine Oma, seine Mutter und eigentlich alle Berater in seinem Umfeld so und rieten dem 14-jährigen Kaiser zu mehr Zurückhaltung. Darauf ging der aber nicht ein. Sagen wir mal so, seine Verwandten hatten es sich sicherlich auch etwas leichter vorgestellt, Elagabal als Marionette für ihre eigenen Herrschaftsansprüche zu nutzen.
Okay, dieser den Römern völlig fremde orientalische Kult ist das eine. Aber gerade von Elagabal sind doch auch sonst haufenweise groteske Stories überliefert, die mal wieder überwiegend aus dem sexuellen Bereich stammen.
Ja, da wird es jetzt echt abenteuerlich. Also Elagabal soll teure Gewänder getragen haben. Das war schon unrömisch genug. Ein römischer Mann trug eine Toga und die hatte bitte nicht weiter aufzufallen. Elagabal trug aber auch Gewänder aus Seide. Das wurde ihm als weiblich ausgelegt. Außerdem werden auch ganz explizit Frauenkleider erwähnt. Er soll sich als Frau verkleidet haben und nachts in Bordelle gegangen sein, um sich dort als weibliche Prostituierte allen Männern wahllos anzubieten. Überhaupt soll er eben gerne Sex mit Männern gehabt haben und sich diese Männer vor allem anhand ihrer Penisgröße ausgesucht haben. Also man musste da schon was vorweisen, um dem Kaiser zu gefallen.
Jetzt war gleichgeschlechtlicher Sex in der Antike ja nicht per se ein Problem, wie wir das aus den Jahrhunderten danach kennen.
Nee, aber bei Elagabal war das Problem, dass er beim Sex mit Männern den passiven Part einnahm und dass seine Sexpartner oft Sklaven, Schauspieler, Tänzer und so weiter waren, die in der sozialen Hierarchie ganz weit unten standen. Das Problem war, dass der Kaiser sich von solchen Leuten penetrieren ließ und das auch noch gerne öffentlich zur Schau stellte. Da hörte die Toleranz der Römer dann auf. Aber Elagabal schlief auch mit Frauen, angeblich mit sehr, sehr vielen. Das aber, so die Überlieferung, auch nur um von ihnen zu lernen, wie man am besten Sex als Frau hat, um dann seine männlichen Sexpartner wiederum besser beglücken zu können. Das klingt alles wild, ich bin aber noch nicht fertig. Elagabal soll auch den Wunsch gehabt haben, sich selbst zu kastrieren und Ärzten, die ihn zur Frau machen könnten, viel Geld dafür geboten haben.
Wie viel ist an diesen Stories denn jetzt dran? Also das klingt ja jetzt auch wieder sehr verdächtig nach dem, schlechte Herrscher feiern eben wilde Orgien und haben auch sonst keinen Anstand, Topos.
Das ist schwer zu sagen. Das Problem ist, dass wir Elagabal nur aus der Sicht seiner Feinde kennen. Und die haben ein vernichtendes Urteil über ihn gefällt. Aber so ein paar Punkte kann man vielleicht aus seinem kulturellen Background heraus erklären. Androgynie spielte zum Beispiel in manchen Kulten aus den östlichen Teilen des Römischen Reiches eine gewisse Rolle. Also, dass etwas dann vollkommen ist, wenn es sowohl männlich als auch weiblich ist. Das war in Rom kein besonders beliebtes Konzept. Geschlechterrollen, also das, was wir heute Gender nennen würden, spielten in der römischen Gesellschaft eine sehr wichtige Rolle. Und da gab es eine klare Auffassung von Männlichkeit. Ein Mann, insbesondere der Kaiser, hatte sich bitte wie ein Mann zu verhalten. Auch der Wunsch nach Selbstkastration klingt ja erstmal super merkwürdig. Das kennen wir aus dem ein oder anderen orientalischen Kult aber auch, zum Beispiel aus dem Kybele-Kult. Der Gedanke dahinter ist, dass Selbstkastration die höchste Form der Hingabe an eine Gottheit ist. Also, was kann man einer Gottheit bitte als Mann auch noch mehr opfern als seine Männlichkeit? Solche Kulte, in denen es eine respektable Anzahl von Eunuchen gab, gab es in der Antike. Es waren in der Regel allerdings Kulte für Fruchtbarkeitsgöttinnen. Insofern passt Elagabals Sonnenkult hier nicht so ganz rein. So etwas war in Rom aber wirklich in keiner Form akzeptiert und mit Eunuchen hatte man entweder Mitleid oder man sah sie als Witzfiguren. Römer fanden schon Beschneidungen suspekt, also Elagabal war übrigens auch beschnitten. Aber für Selbstkastration hatten sie so überhaupt kein Verständnis. Das erklärt jetzt auch alles noch nicht die ganzen anderen sexuellen Vorlieben, die Elagabal angeblich gehabt haben soll. Aber ich finde, wir haben an der Stelle jetzt mal genug über Penisse geredet. Lass uns mal wieder über Frauen reden. Vielleicht über Elagabals Ehefrauen. Da gibt es ja auch noch ein paar Tyrannenklischees zu erfüllen.
Das stimmt. Elagabal war in den 4 Jahren, die er Kaiser war, 3-mal verheiratet. Also 3-mal offiziell mit Frauen, 1-mal angeblich auch noch inoffiziell mit einem Mann, trotz seines jungen Alters. Seine erste Frau war eine adlige Römerin, die er aber verließ, weil sie irgendein Körpermal hatte. Hier prallen wieder Welten aufeinander. Aus der Sicht des römischen Senats war das ein Skandal und etwas, was nur ein willkürlich herrschender launischer Tyrann tat. Aus Elagabals Sicht war er aber ja nicht nur Kaiser, sondern auch der Hohepriester seines Gottes. Und für solche Priester galten besondere Vorstellungen von Reinheit und dazu gehörte auch die körperliche Unversehrtheit und Makellosigkeit. Dass ihn das also jetzt bei seiner Frau störte, die vielleicht auch noch seine Gefährtin im Kult werden sollte, ist aus seiner Sicht nachvollziehbar. Für noch mehr Drama sorgte aber seine zweite Frau. Die war nämlich Vestalin. Das heißt, sie war eine Priesterin der Göttin Vesta und diese Priesterin hatte unter allen Umständen Jungfrau und unverheiratet zu bleiben. Das gehörte zum römischen Vesta-Kult zwingend dazu. Gleichzeitig waren Vestalinnen aber auch mit die angesehensten Frauen in Rom. Und wer hätte zu einem Hohepriester-Kaiser besser als Gefährtin gepasst als eine der angesehensten Priesterinnen Roms? Wenn die beiden Kinder miteinander haben würden, müssten diese ja gottähnlich sein. Also, das war Elagabals Sicht auf die Dinge. Die Römer sahen darin eine Schändung ihres genuin römischen Vestakultes. Das war ein Verstoß gegen göttliches Recht und eigentlich hätten die Römer dafür sowohl die Vestalin als auch den Mann, der mit ihr geschlafen hatte, töten müssen. War etwas schwierig, wenn das der Kaiser war. Also, bei Elagabal und den Römern prallten Welten aufeinander, nämlich die traditionelle römische und eine syrische. Elagabal ging es auch nicht darum, Kompromisse zu finden oder irgendwie zu versuchen, die beiden Welten miteinander zu vereinen. Er wollte seinen Kult und seine Sicht der Dinge durchdrücken. Und das kostete ihn letzten Endes auch das Leben, oder?
Ja, seine Mutter und seine Oma merkten, dass Elagabal den Rückhalt in der römischen Gesellschaft durch seine konfrontative Art schnell verlor. Selbst seine Großmutter wendete sich dann von ihm ab und half dabei, seinen Cousin als Gegenkandidaten aufzubauen. Auch der wurde jetzt wieder als unehelicher Sohn von Caracalla ausgegeben, hatte ja schon mal funktioniert, und Elagabal wurde dazu gezwungen, diesen Cousin zu adoptieren. Damit dürfte dann auch Elagabal klar gewesen sein, dass man versuchte, ihn zu beseitigen. Er verübte mehrere Anschläge auf seinen designierten Nachfolger. Sie schlugen aber jedes Mal fehl. Letzten Endes wurde dann Elagabal eben zuerst umgebracht, nämlich von Soldaten, die sich gegen ihn verschworen hatten. Die Drahtzieherin dahinter dürfte aber seine Tante gewesen sein, also die Mutter seines Nachfolgers. So kam Elagabal dann mit gerade mal 18 Jahren zu Tode. Seine Leiche wurde durch die Straßen von Rom geschleift und anschließend im Tiber versenkt.
Auch kein besonders gutes Ende. Zusätzlich verhängte der Senat noch die Damnatio Memoriae, das heißt, sein Andenken sollte zerstört werden, wurde es in weiten Teilen auch. Deshalb wissen wir von Elagabal auch wenig aus seiner Perspektive oder aus irgendwelchen offiziellen Darstellungen. Wir haben nur die Perspektive seiner Gegner, der Senatorin in Rom, die mit einem Herrscher, der ihnen in so vielen Punkten so fremd war, überhaupt nichts anfangen konnten. Manches davon kann man erklären, manches wird für uns aber auch immer im Dunkeln bleiben. Wer Elagabal wirklich war, ist für uns ganz, ganz schwer zu fassen. Wir kennen nur die Schilderungen über ihn, die ihn als wahnsinnig darstellen, als jemanden, der keine Grenzen akzeptierte, weder im sexuellen noch im kultischen Bereich.
Sagen wir zum Abschluss also doch noch mal ein bisschen was zum Cäsarenwahn. Also es ist problematisch, davon zu sprechen, dass irgendwelche Herrscher angeblich wahnsinnig waren. Das ist eine einfache Erklärung für ein meistens viel komplexeres Problem. Einfach zu sagen, ja, der war halt wahnsinnig und deshalb hat er so gehandelt, wirft immer die Frage auf, wieso jemand dann überhaupt in Teilen der römischen Bevölkerung Akzeptanz finden konnte und welche Verantwortung auch diejenigen haben, die in so einem System Karriere machten oder Anhänger der jeweiligen Kaiser waren. Hier gibt es dann eben doch auch noch eine ganze Reihe unbequemer Fragen, die die Zeitgenossen der Kaiser, die solche Texte verfasst haben, bewusst ignorieren.
Und wir müssten uns dann auch noch ganz anders über die Frage streiten, inwiefern die jeweiligen, in Anführungszeichen, wahnsinnigen Herrscher eigentlich für ihre Taten überhaupt verantwortlich sind. Ist jemand, der wahnsinnig ist, schuldfähig? Statt reflexhaft zu pathologisieren, sollte man die ganzen Caligulas, Neros und Elagabals in vollem Umfang für das verantwortlich machen, was sie getan haben. Denn man findet bessere Erklärungen als einfach nur Wahn für ihr Verhalten.
Und das ist doch jetzt zum Ende vielleicht auch nochmal was, was man für die heutige Zeit auch mitnehmen kann. Die Autokraten dieser Welt sind nicht wahnsinnig. Das ist zu kurz gedacht. Auch für ihr Verhalten gibt es bessere Erklärungen. Die sind zurechnungsfähig und die sind auch schuldfähig.
Jetzt haben wir bei Quidde angefangen, der aus dem Cäsarenwahn des Caligula Schlüsse für seine eigene Zeit gezogen hat und machen das am Ende selbst.
Ja, das kann ja dann in 100 Jahren auch wieder irgendwer auseinandernehmen.
Apropos 100 Jahre wollen wir euch natürlich nicht warten lassen, aber mit der heutigen Folge beenden wir die vierte Staffel unseres Podcasts. Es geht dann voraussichtlich im Oktober weiter mit neuen Themen rund um die Antike. Und wenn ihr sagt, dass Cäsarenwahn euch als Thema gut gefallen hat und ihr gerne noch was zum Beispiel über Nero oder Commodus hören möchtet, lasst uns gerne eine Nachricht da.
Mit unseren kürzeren Formaten auf YouTube sind wir aber weiterhin da. Schaut da also gerne auch mal rein, wenn ihr nicht immer eine halbe Stunde Zeit habt, um uns beim Reden zuzuhören. Das lohnt sich auch. Dort gibt es dann etwas komprimierteres Wissen. Ansonsten hören wir uns im Oktober wieder.
Bis dahin.